Danke vielmals auch für die Einführung und danke auch für alles, was wir jetzt gehört haben, auch aus der Arbeit in der KIWO und so weiter. Und wenn wir heute von Arbeit sprechen, dann meinen wir natürlich alle diese Arbeit auch mit. Es geht nicht nur um Erwerbsarbeit, um bezahlte Arbeit. Ja, heute ist 1. Mai, der Tag der Arbeit, und ich weiß nicht, was ihr für Bilder habt für den 1. Mai. Ich habe mir da mal zusammengesucht, was mir in den Sinn gekommen ist zum 1. Mai. Und ihr seht da diese Zusammenstellung, fast alles ist aus Zürich, da links unten ist das Berlin. Wenn ich so denke, oder es ist eine große Menge von Leuten, die sich da trifft, heute am Helvetiaplatz um 10 Uhr, also jetzt. Und der größte Teil dieser Menge ist friedlich, hat so ein bisschen komische Anschriften mit Slogans wie Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Es gibt aber auch immer wieder Gewalt, oder hat es mindestens gegeben in den vergangenen Jahren, also gerade kürzlich ist ein bisschen weniger geworden. Ja, woher kommt eigentlich dieser 1. Mai? Habe ich auch zuerst nachschauen müssen, das war mir nicht so klar. Es kommt 1886. In den USA wurde das zum ersten Mal diese Demonstrationen gefeiert. Warum am 1. Mai gerade? Der 1. Mai ist der sogenannte Moving Day gewesen, also ein Zügeltag. Und wenn man umgezogen ist von einer Stadt in den anderen in den USA, dann hat man natürlich dann auch neue Arbeit gesucht und begonnen am 1. Mai. Darum war das ein wichtiger Tag für die Arbeit, weil mit der neuen Arbeit hat man ja dann auch ausgehandelt, wie viel man das verdienen sollte, wie das aussieht. Darum, wenn man die Forderungen bringen musste, dann am 1. Mai. Seither feiert man den 1. Mai. In den USA ist es zwar kein Feiertag, aber bei uns in gewissen Kantonen schon, also unter anderem auch in Zürich. Also, und wer in Zürich wohnt, der hat dann irgendwann diese Zeitung bekommen, wie ich arbeitet. Und da seht ihr, oder Leben statt Profit. Und da habe ich gedacht, das wäre ja ein gutes Motto für meine Predigt. Also im Detail geht es dann noch ein bisschen um etwas anderes, aber es geht nämlich um die Patente, aber ich werde in der Predigt vor allem das Motto Leben, Profit auch aufnehmen. Und ich werde meine Predigt so in drei Teile gestalten. Zuerst werde ich mal ein bisschen generell noch was sagen, was sagt eigentlich die Bibel zu Arbeit? Dann werden wir speziell dann, das ist der größte Teil, die Arbeiter im Weinberg anschauen, das Gleichnis von Jesus. Und als dritten Teil werden wir uns noch fragen, ja, was heißt jetzt das konkret auch für uns? Arbeit in der Bibel. Die Frage ist mal ja überhaupt, was ist dann alles Arbeit in der Bibel? Und es gibt da verschiedene Kategorien von Arbeit in der Bibel, die vorkommen. Also wenn das Wort Arbeit geht, heißt es halt verschiedene Sachen. Erstens ist es die Arbeit, die tägliche Arbeit, sage ich mal, die Arbeit für den Lebensunterhalt. Und das hat damit auch zu tun mit einer gewissen Mühsal, kann man sagen, oder dass man sich anstrengen muss und dass man da etwas machen muss für die Arbeit, auch letztendlich mit der Beseitigung von Mangel. Also wenn ich arbeite für meinen eigenen Lebensunterhalt, dann kann ich mir meinen Lebensunterhalt eben leisten. Und ich denke, da ist wichtig, da haben wir vielleicht manchmal auch ein bisschen spezielle Ansichten. Was hat das jetzt mit dem Sündenfall zu tun? aus meiner Sicht ist es nicht so, dass vorher keine Arbeit gab oder dass jetzt dieser Arbeit dann erfunden wurde und damit etwas Schlechtes ist, sondern dort heißt es ja, dass jetzt der Erdboden bebaut werden muss. Also mit dem Sündenfall kam dann auch eben diese Mühsal, dieser mögliche Mangel auch in die Welt. Nicht unbedingt die Arbeit als solches. Die Arbeit hat eigentlich einen positiven Wert in der ganzen Bibel. Wir sehen das auch, oder wenn wir dann Paulus anschauen, der hat als Zeltmacher gearbeitet in Korinth und hat damit geholfen, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, auch wenn er als Evangelist unterwegs war. Und so sagt dann auch Paulus im Thessalonicher Brief zum Beispiel: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ganz klar. Oder umgekehrt auch, geht in Ruhe eurer Arbeit nach und esst euer eigenes Brot. Also das ist eine positive Sache in der Bibel, der Arbeit für den Lebensunterhalt, das gehört zu unserem Leben. Die zweite Form von Arbeit ist die Sklavenarbeit. Oder man könnte jetzt sagen, oder Arbeit irgendwie für einen Profit eines anderen. Und ja, da können wir zum Beispiel Jakobs Arbeit für Laban, also da für Lea und Rahel gearbeitet hat, sehen. Wir können Josef bei Potiphar sehen, wo er arbeiten musste. Oder natürlich ganz wichtig, die Sklavenarbeit der Israeliten in Ägypten, die auch ja, als solches auch negativ war und aus der dann Israel auch befreit wurde. Als dritten Teil, oder die haben Arbeit, oder man könnte auch sagen Dienst im Reich Gottes. Und da kommt wirklich auch in der Bibel das Wort Arbeit eben vor. Paulus schreibt von der Arbeit in der Liebe und es ist ihm auch wichtig, dass diese Arbeit auch gelingen kann. Und dann sagt er manchmal auch, oder wenn das eben nicht so wäre, dann, als ob unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Also ich habe euch etwas gegeben und ich bin sicher, dass Gott da auch Frucht geben wird. Das in einem dritten Sinn. Jetzt ganz kurz noch zusammengefasst sagen wir ja, das sind die verschiedenen Formen von Arbeit, aber was sagt dann die Bibel generell über Arbeit? Ich denke, wichtig ist wirklich, das haben wir jetzt schon auch gesehen, Arbeit ist Berufung. Wir haben ganz am Anfang, Kolosser 3, 23, hat uns Stefan gelesen. Parallel dazu wäre auch 1. Korinther 7, 17. Ein jeder führe sein Leben so, wie es ihm der Herr zugeteilt, wie Gott ihn berufen hat. Arbeit ist Berufung, und zwar alle Formen von Arbeit, wo wir auch sind, was wir auch tun, es ist Berufung. Wenn ich das so sage, kann das ein bisschen gefährlich klingen, oder ja, ist es dann richtig, wenn jemand in einer Arbeit ausgenutzt wird? Nein, aber wir kommen dann auch noch dazu. Es heißt, dass wir grundsätzlich dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir sind, dort, wo wir hineingestellt, auch da berufen sind und da auch als Christen wirken sollen. Ob es jetzt der Mose in Ägypten war oder wir heute in unserer Büroarbeit oder unserer freiwilligen Arbeit oder und so weiter. Das Gegenteil steht dann auch relativ klar in der Bibel: Trägheit ist Sünde. Also Prediger, Prediger 10, 18, da steht es relativ klar, oder? Wo Trägheit wohnt, senkt sich das Gebälk und wo die Hände müßig sind, tropftet sie ins Haus. Ganz natürliche Wirkung, oder? Wenn wir nichts machen, passiert nichts und dann ist es auch nicht gut. Wenn wir jetzt die beiden Punkte ansehen, oder, dann könnten wir so eine, ja, möglichst viel Arbeit ist am besten, aber, und das ist natürlich wichtig, oder, Arbeit hat Grenzen. Und sie hat klare Grenzen im Sabbatgebot, das Teil der 10 Gebote ist, und wo wir sehen, es gibt Ruhetage. Und es ist nicht so, dass wir 7 Tage die Woche arbeiten sollen, sondern diesen 7. Tag, da hat Gott geruht und da sollen wir auch ruhen. Ich werde jetzt in meiner Predigt heute nicht besonders darauf eingehen, empfehle aber allen, die da nicht selbst dabei waren, die Predigt von Moni am 9. Januar, die findet ihr auch noch auf der Webseite, könnt ihr nachhören. Da hat sie gesprochen über Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Ganz wichtig, dass wir das auch sehen. Damit kommen wir zu den Arbeitern im Weinberg. Ich lese aus Matthäus 20, insgesamt die Verse 1 bis 16. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tagslohn von 1 Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder 1 Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder 1 Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf 1 Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Ich möchte mit euch für dieses Gleichnis 3 Punkte anschauen, die jeweils wieder 3 Unterpunkte haben. Wir werden sehen, wir haben hier 3 Rollen in diesem Gleichnis. Wir haben 3 Überraschungen und 3 Betroffene. Beginnen wir bei den 3 Rollen. Ja, es ist eigentlich ein Gleichnis, würde ich sagen, das relativ einfach zu interpretieren ist, was wer ist. Und wir sehen, oder wir haben einen Weinberg, das ist Israel, Gottes Reich in einem weiteren Sinn, das ist der Weinberg, wo wir arbeiten in Gottes Reich. Dann ist eigentlich logisch, oder wenn der Gutsbesitzer, also wenn der Weinberg Gottes Reich ist, dann ist der Gutsbesitzer Gott. Auch das ist naheliegend. Und die Arbeiter, die dort arbeiten, das sind wir Menschen, ob wir jetzt in erster Linie Israeliten sind oder Nichtjuden, beide gehören dazu. In dem Weinberg, da gibt es Arbeit, für die Tagelöhner eingestellt werden. Und ich denke, wenn wir so schauen, noch heute bei der Ernte ist es so, oder dass man zusätzliche Arbeiter braucht. Das hat sich eigentlich nicht verändert. und auch ich selbst, oder ich habe eigentlich mein erstes Geld, sagen wir außerhalb meiner Familie, habe ich verdient beim Äpfel auflesen, typisch für den Kanton Thurgau. Und ja, ich meine, das war auch so, da muss man jeweils schauen, oder bei welchem lokalen Bauern gibt es gerade noch Arbeit. Und dazu hatte man ja extra 3 Wochen Herbstferien. Die wurden natürlich extra auch so angelegt, dass es 3 Wochen sind, weil dann könnten die Kinder eben auch mithelfen beim Äpfelauflesen. Und anderswo ist es so, oder wir haben vor 2 Jahren im Lockdown gab es ein großes oder ein Problem bei der Spargelernte, weil da meistens Ausländer eben mithelfen, die auch gerufen werden zur Ernte und die konnten dann nicht kommen. Oder da sah man auch, wie das eben läuft. Da werden Leute eingestellt und es ist keine längerfristige Arbeit, es ist für eine gewisse Zeit, aber natürlich eine sehr wichtige Arbeit, weil ohne die hätten wir unser Essen nicht. Und andererseits auch für die Arbeiter, die Arbeiten ist wichtig, das Auskommen, Lebensunterhalt auch gegeben ist. Also das Bild, das Jesus hier verwendet, ist eigentlich verständlich und so weiter nachvollziehbar. Hoffentlich auch für uns heute. Die wir jetzt eher im städtischen Gebiet wohnen, die meisten mindestens von uns, und so vielleicht nicht mehr ganz so nahe sind an der Landwirtschaft. Also es ist klar, irgendwie, wir werden aufgerufen, in Gottes Reich zu arbeiten. Und was heißt jetzt da die Arbeit im Reich Gottes? Und ich denke, dass man es relativ weit auch fassen kann. Es ist alle Arbeit, die hilft, das Reich Gottes in dieser Welt groß zu machen. Also alle Arbeit für Gott, die Kirche, Dienst an unseren Mitmenschen, Einladen von anderen und so weiter und so fort. Und ich denke, die Arbeit im Reich Gottes, die hat ja nicht einen Lohn, den man jetzt in Franken oder nicht unbedingt einen Lohn in Franken und Rappen messen kann und auch nicht in Denaren, sondern Gott belohnt uns in unserem Leben, indem wir ihn kennen und von ihm gesegnet werden. Und er verspricht uns auch das ewige Leben, das für uns schon angefangen hat. Ich denke, es ist wichtig, für mich persönlich immer wieder ein Segen, zusammen mit Geschwistern auch hier zu arbeiten, in Gottes Dienst zu stehen. Und da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt wie Leute letzte Woche in der Kinderwoche mitarbeite, ob ich bete wie Ursula, ob ich jetzt hier da vorne stehe, ob ich bei den Statuten mithelfe und so weiter. Alles gehört dazu. Und ich denke, es ist wirklich auch ein Privileg, da mithelfen zu können und zu dürfen. Und ich denke, dass viele auch hier so empfinden. Soweit eigentlich nicht so überraschend. Jetzt kommen eigentlich die Überraschungen im Text. Mal überraschend ist mal der Arbeitgeber, also Gott. Der Arbeitgeber, der kümmert sich wirklich um die Leute. Er geht selbst neue Leute holen und ja, kümmert sich ganz speziell noch um die, die am Nachmittag immer noch dort stehen und noch keine Arbeit gefunden haben. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich. Also welcher Chef eines großen Guts oder heute vielleicht einer großen Firma geht persönlich und stellt seine neuen Leute ein, seine Taglöhner, sein Hilfspersonal. Dazu hat ein Chef heute kaum Zeit. Aber bei Gott ist es anders. Er hat Zeit für uns. Er ist sich nicht zu schade, selbst zu kommen und Leute einzuladen. So haben wir es bei Jesus gesehen, der gekommen ist. Und so sehen wir es immer wieder, dass Gott auch Menschen ruft. Sei es jetzt direkt, dass jemand zum Beispiel im Traum etwas hört, sei es auch durch andere Menschen, dass man gerufen wird. Die zweite Überraschung ist wahrscheinlich die offensichtlichste, der Zahltag. Also das ist sicher nicht das, was heute die Gewerkschaften auf dem Helvetiaplatz fordern. dass alle den gleichen Lohn haben, unabhängig davon, wie gut und wie lange sie ja gearbeitet haben. Alle bekommen einen Denar, alle bekommen so viel, wie sie brauchen, und zwar nicht irgendein Geld, sondern das Geld gibt der Gutsbesitzer, also aus seinem Geld zahlt er das. Ja, und das ist manchmal auch ein bisschen speziell für uns, wenn wir das so lesen, oder? Dass es nicht darauf ankommt, wie fest bemühen wir uns jetzt hier, oder haben wir schon seit Jugend auf irgendwie mitgeholfen hier in der Kirche oder sonst in einem Dienst, sondern nein, es spielt keine Rolle. Ich denke, es ist aber etwas, das wir immer auch wieder erleben, dass auch Leute, die im Alter eine Arbeit, einen Ruf von Gott auch hören, auch besonders gesegnet werden. Und natürlich auch die Mittelalterlichen und die Jungen. Aber es ist, solange wir leben, eben nicht zu spät, mit Gott oder mit Jesus ein Leben anzufangen. Und ich denke, es ist auch, gerade wer auch in einem späteren Lebensabschnitt, also nicht von ganz jung, das tut, mit Gott anzufangen, kann ganz besonders erleben, welch einen Unterschied dies macht. Die dritte Überraschung ist die Antwort auf die Einwände, die da kommen. Wir schauen das noch kurz an, hier im Text, oder? Vielleicht ein bisschen verwirrlich ist, dass das Wort Freund, mein Freund, in Vers 13 hier kommt. Ja, warum Freund? Und interessant ist es eben zu schauen, ja, wo kommt das Wort sonst noch vor? Oder? Weil dann versteht man auch ein bisschen, wie es gemeint ist. Und es kommt genau noch zweimal vor im Neuen Testament, und beide Mal im Matthäusevangelium. Einmal auch in einem Gleichnis, so spricht da der Gastgeber im Kapitel 22, den Gast an, der nicht in einem Hochzeitskleid, also unangemessen an die Hochzeit gekommen ist, den spricht er mit Freund an. Und das andere Mal ist im Garten Gethsemane, da spricht Jesus Judas an, Freund, dazu bist du gekommen, Matthäus 26. Und wir sehen mit diesem Vergleich auch, oder das zeigt irgendwie an, hier gibt es Widerspruch dieses Gutsbesitzers. Was sagt da Jesus auch zu uns, oder? Die Länge der Arbeit, das Schwitzen, also wie fest wir uns angestrengt haben, vielleicht auch wie erfolgreich wir waren, berechtigen uns nicht zu einem Anspruch an Gott. Und sie bieten uns auch keinen Grund, warum er nicht großzügig sein sollte gegenüber denen, die weniger geleistet haben. Und mit diesen drei Überraschungen stellt eigentlich Jesus dann auch die ganze Geschichte auf den Kopf. Also es geht nicht um Leistung. Wir alle, auch diejenigen, die einen ganzen Tag da gearbeitet haben oder die ihr ganzes Leben eben auch für Jesus eingesetzt, wir haben den einen Denar oder das ewige Leben nicht verdient. Wir werden alle beschenkt von der Großzügigkeit des Arbeitgebers. Wir sind alle gleich. Und das ist ja auch sichtbar, wenn wir sehen, oder die Jünger, die waren ja arm, Fischer, Zolleinnehmer, und die werden von Gott genau gleich willkommen geheißen wie Abraham, Isaak und Jakob, also diese Erzväter im Alten Testament. Und niemand kann wirklich sagen, dass er ein verdientes Mitglied im Reich Gottes ist. Es gibt keinen Platz für persönlichen Stolz, aber auch für Verachtung oder Eifersucht. Und ich denke, dass hier Jesus ganz besonders eben drei Betroffene anspricht, die vielleicht in Gefahr sind, manchmal sich besser zu fühlen als andere. In einem ersten Sinne waren das natürlich die Pharisäer, die hatten alles ganz korrekt gemacht und haben sich geschaut, dass sie wirklich ein heiliges Leben führen, also waren eigentlich vorbildliche Leute, und trotzdem, wenn wir schauen, Jesus kommt oft in Konflikt mit diesen Pharisäern. Das Gleiche gilt aber auch für die Jünger. Wenn wir nur ein Kapitel zurückgehen, dann sehen wir, wie Petrus fragt oder sagt, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Und diese Frage ist immer natürlich noch eine Frage, ich denke auch, die heute noch aktuell ist. Ja, was schaut denn für mich raus? Gibt es irgendetwas Besonderes? Ja, es gibt etwas Besonderes. Aber das Besondere ist nicht, dass ich besser behandelt werde als ein anderer, der ja, Gott akzeptiert. Und da sehen wir auch die dritte Gruppe und die meint Matthäus sicher mit, weil er ja auch eine Gemeinde schreibt, also an Kirchenmitglieder. Das sind auch wir heute, die wir manchmal in Gefahr sehen. Wir leben mit Jesus. Wir sind doch besser als alle anderen. Da sollten wir doch auch besser behandelt werden. Nein, in Gottes Reich sind alle gleich, auch die, die erst sehr spät Jesus kennenlernen. Und da ist wirklich Matthäus auch ganz klar, er sagt, es hängt nicht von unseren Bediensten ab, sondern es ist allein Gott, der das bewirkt. Was heißt jetzt das für uns? Ich denke, wenn wir das anschauen, ich habe jetzt das schon zwei oder dreimal gesagt, wir sind alle gleich vor Gott. Ich glaube, das kann man nicht genug betonen, was für eine revolutionäre Aussage das ist. Die hat so vieles auch schon bewirkt. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, John Wesley, der Gründer der methodistischen Kirche, der sagte im 18. Jahrhundert, also vor rund 250 Jahren, dass die wahre Aufgabe der Christen nicht darin besteht, die Armen als Gegenstand der Almosen oder Wohltat anzunehmen, sondern darin liegt, ihr Elend zu beseitigen, sie gleich zu behandeln, wie auch wir behandelt werden wollen. Und damit hat er eigentlich sämtliche sozialen Reformen im 20. und 21. Jahrhundert vorweggenommen. Wie wir schon in der Überzeugung von Wesley sehen, gehört eben der Kampf gegen Korruption dazu. Was meine ich jetzt mit Korruption? Ich habe bewusst eigentlich dieses Wort gewählt. Es kommt aus dem Lateinischen, corrumpere heißt zerstören, verderben. Also alles, was zerstört oder verdorben ist, gegen das kämpfen wir. Und weil Christen immer auch dagegen gekämpft haben, wurde zum Beispiel auch die Sklaverei verboten, weil es eine Ausnutzung ist, eine Zerstörung der Gleichheit der Menschen. Und auch heute gibt es leider immer noch Ausnutzung, es gibt immer noch moderne Formen von Sklaverei, aber Christen haben wesentlich beigetragen, dass eben nicht mehr allgemein akzeptiert ist, sondern geächtet ist. Und auch heute helfen Christen dabei, dass man die Sklaverei auch abschafft, wo man sie kann. Nicht nur die Sklaverei, sondern auch die heutige Beliebigkeit ist eine Form von Korruption, von Verdorbenheit. Wenn ich machen kann, was ich will, solange ich niemandem schade, so ungefähr der heutige Ausdruck, dann zerstöre ich mich unter Umständen selbst und damit natürlich auch andere. Wenn sich jemand kaputt macht, dann bin ich als Christ aufgerufen, dieser Person zu helfen. Zum Beispiel meinem Mitarbeiter, der ein Alkoholproblem hat. Oder jemandem, der seinen Hass auf seine Eltern nicht überwinden kann. Und natürlich auch ganz praktisch oder für Flüchtlinge, die vor einem Aggressor in der Schweiz Schutz suchen zurzeit. Gott nimmt diejenigen an, die niemals gut sein können, damit diese freie Gnade ihnen wirklich gute Werke hervorbringt. Und diese guten Werke, die wir tun, sind nicht ihre verdienstvolle Taten, nicht der Grund, warum wir gerettet werden, sondern sie sind vielmehr ein dankbares Verhalten. Weil Gott uns gerettet hat, sind wir dankbar und tun diese guten Taten. Und so dürfen wir gemeinsam diese gemeinsame Hoffnung haben, diese gemeinsame Hoffnung mit Jesus zu leben. Und ich denke, dass es Paulus sehr treffend auch formuliert hat im Epheser 2, Vers 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also Gott hat alles, was wir tun sollen, schon vorbereitet. An uns ist es eigentlich, das auszuführen. Und das ist die Arbeit, die wir als Christen tun sollen. Ob ihr jetzt in einem normalen oder in einem christlichen Beruf arbeiten, bezahlt oder unbezahlt, spielt dabei keine Rolle. Unsere Berufung ist dieselbe. Ich möchte zum Schluss noch beten. Danke, himmlischer Vater, dass du uns berufen hast. Du hast uns berufen, dazu dir zu folgen und in deinem Reich, in deinem Weinberg zu arbeiten. Danke, Vater, dass du uns auch zeigst, wo wir arbeiten sollen, wie wir arbeiten können, dass du uns aber auch immer wieder beschenkst, dadurch, dass wir wissen, dass wir mit dir leben können und dürfen. Danke, dass wir immer wieder auch akzeptieren, dass wir alle gleich sind. Wir sind alle Menschen, sind berufen. Und ja, wir dürfen dir folgen. Danke, dass wir auch dazu beitragen können, anderen zu helfen, ihre Berufung zu finden, dir nachfolgen zu können und mit dir zu leben. Danke, dass wir jetzt das in der kommenden Woche auch mitnehmen dürfen in unsere ganze normale Arbeit, in unseren ganz normalen Alltag. Wir sind berufen, Zeugnis vor dir zu sein. Amen.